An der Küchendecke baute eine 5 Zentimeter große Wespe an ihrem Nest. Winzige Ameisen liefen in Massen über den Küchentisch. Die Tischbeine standen zwar in abgeschnittenen, mit Wasser gefüllten Pepsi-Cola-Flaschen, aber das hatte die Ameisen nicht abhalten können. Große grüne Libellen standen über den purpurnen Blüten der Wasserhyazinthen, aber außer den Insekten regte sich nichts in der lähmenden Hitze. Neil Dawn verstaute sein kostbares Hähnchen im gasbetriebenen Kühlschrank und wir legten uns in unsere Hängematten. Das Wasser um uns herum lag ohne Bewegung, zeitlos, dunkel, warm und glitzernd, voller Geheimnisse und Verheißungen. Gegen 3 Uhr nachmittags war die Hitze erträglicher geworden. Wolken türmten sich auf und es sah wieder mal nach Regen aus. Neil Dawn ließ den Bootsmotor an und wir machten uns auf die Suche nach Botos. Schon bald tauchten in unserer Nähe Tukushis auf. Ich hatte gelesen, dass Tukushis im Gegensatz zu den Botos gesellig sind. Neil Dawn stellte den Motor ab und wir beobachteten ihr Wasserballett. Vielleicht waren sie auf der Jagd und ihre Sprünge dienten taktischen Zwecken, aber für uns wirkte die Szene wie eine Äußerung purer Lebensfreude. Doch wo waren die Rosa-Delfine? »Inia Costa do Lago«, sagte Neil Dawn. »Die Botos halten sich lieber in Seen auf.« Deswegen hatte Vera, die ihre Beobachtungen am Zusammenfluss begonnen hatte, sich später dem Überschwemmungsgebiet von Marchantaria zugewandt. Weil sie gern im flachen Wasser der überfluteten Wälder leben, haben die Botos auf dem Rücken nur diesen schwach ausgeprägten Kamm statt einer steilen Finne. Sie würden sonst dauernd an Ästen hängen bleiben, hatte Vera erklärt. Wegen dieser Vorliebe für Wälder sind Botos viel schwerer zu finden. Sie springen auch selten. Wenn sie sich hier genauso verhielten wie in Sundarbans, dann musste man auf plötzliche, eher unauffällige Bewegungen im Wasser achten.